Diese Folge wird präsentiert von Löwi. Löwi bietet 100% personalisierte Nahrungsergänzung, die voll auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Statt dutzenden Vitamin- und Nährstoffpillen genügt ein Löffel Löwi am Tag. Und so einfach funktioniert das Ganze. Du bestellst online, machst einen Löwi-Bluttest zu Hause und füllst einen Lifestyle-Fragebogen aus. Deine 100% personalisierten Nährstoffe werden dann in der Schweiz hergestellt und zu dir geliefert. Und auf die Wirkung musst du nicht blind vertrauen, sondern kannst mit einem Folgebluttest deine Nährstoffaufnahme und deinen Fortschritt tracken. Mit dem Code LW-ROADBIKE-25 gibt es 25 Euro Rabatt auf deine erste Bestellung der Löwi Nährstoffe. Den Code findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ja, Vitamin D, Magnesium, Eisentabletten. Als Sportler kann man die eigene Ernährung mit sogenannten Mikronährstoffen ja unterstützen oder so ein bisschen pimpen. Aber muss man das eigentlich überhaupt? Und wenn ja, was brauche ich denn und wie viel brauche ich davon? Und um hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, sind zusammen mit mir im Studio ja unser redaktionsinterner Trainingsexperte Erik.
Hi zusammen.
Und Robin Sorg, der ist Ernährungsspezialist bei Löwi. Hallo Robin.
Schönen guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Ja, ich habe im Intro gerade ein Schlüsselwort genannt, nämlich die Mikronährstoffe. Was ist das denn überhaupt? Robin, sag doch mal.
Ja, sehr gerne. So wie ich es im Studium zumindest noch gelernt habe. Also unterschieden wird in der Ernährung zwischen Nährstoffen, die Energie liefern und Nährstoffen, die keine Energie liefern. Die Energielieferanten sind die sogenannten Makronährstoffe, dementsprechend auch größer. Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette zählen da bekannt dazu. Was viele nicht wissen, man zählt eigentlich auch die Ballaststoffe, das Wasser und den Alkohol dazu. Das sind jetzt aber zumindest außer den Ballaststoffen und dem Wasser, den Alkohol sollte man ein bisschen außen vor lassen. Makro, also die liefern alle Energie oder das Wasser zählt einfach der Vollständigkeit aber mit. Und dann kommen wir in den Mikrobereich, was schon mal bezeichnet, dass die Nährstoffe kleiner sind und andere Funktionen haben, nicht Energie zu liefern, sondern die Vitalität des Körpers, die Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten. Hier wird auch nochmal in verschiedene Gruppen unterschieden. Wir haben die Vitamine, wir haben die sogenannten Mineralien, die werden auch nochmal unterschieden in Mengenelemente und Spurenelemente, auch da wieder der Größe nach. Und ganz, ganz wichtig, dann hinten raus auch noch die sekundären Pflanzenstoffe, was ein komplett neues Feld ist. Auch noch
okay, das habe ich auch noch nie gehört.
Früh. Und da ist man auch sehr vorsichtig noch, weil viele davon sind nicht essentiell. Wenn man von den essentiellen Mikronährstoffen spricht, auch da gibt es verschiedene Unterscheidungen, muss man darauf achten, was man da betitelt. Aber die sekundären Pflanzenstoffe, so wie ich es jetzt mittlerweile schon gelernt habe, aber so wie ich es jetzt auch in der aktuellen Literatur wahrnehme, zähle ich da gerne auch noch mit dazu.
Was wäre dann, gerade mal um da die Nachfrage, was wäre denn so ein sekundärer Pflanzenstoff, den du gerade genannt hast? Ja. Nur als Beispiel, gibt es einen, den man ja als Laie kennt?
Auf jeden Fall. Das Lustige ist hierbei, dass meistens kennt man als Laie den Inhaltsstoff, der irgendwie auf der Rückseite steht, aber gar nicht den Wirkstoff. Kurkuma wird euch beiden sicherlich ein Begriff sein. Das ist die Knolle, die den Wirkstoff Kurkumin enthält. Und Kurkumin wäre in dem Fall dann der sekundäre Pflanzenstoff, dem sie viel Gutes zugesprochen wird, den wir deswegen auch sehr in unsere westliche Küche aufgenommen haben die letzten Jahre. Teilweise zu Recht, teilweise wird da auch viel gehypt, aber ich bin mir sicher, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber.
Ja, jetzt, das ist quasi der Überblick, was alles da zu den Mikronährstoffen gehört. Aber brauche ich die? Brauche ich das alle? Also ist das quasi, gehören die zu einer kompletten Ernährung dazu? Wahrscheinlich sind die ja schon irgendwie mit dabei in den Sachen, die ich esse.
Definitiv. Und die klare Antwort ist ja, der Körper braucht seine, und ich fasse das jetzt alles unter dem Begriff Mikronährstoffe zusammen. Und ganz wichtig ist hier, es gibt hier kein allgemeingültiges, sondern also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wo wir uns in Deutschland danach richten, gibt es Empfehlungen. Aber auch hier gibt es schon Unterscheidungen zwischen männlich und weiblich. Befinde ich mich beispielsweise in der Wachstumsphase als Kind oder geht es bei mir in den Herbst des Lebens dann als Rentner gar nicht mehr einen so hohen Bedarf? Deswegen, ich brauche die auf jeden Fall, um eine Funktionalität meines Körpers zu gewährleisten.
Okay, und also wenn mir da irgendwas fehlt von diesen Mikronährstoffen, dann das ist das, was man so ja, im Allgemeinen als Mangelerscheinung wahrscheinlich bezeichnet, oder?
Genau, da muss man ganz klar sagen, ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, weil sicherlich bestimmte Mängel an Nährstoffen haben bestimmte Symptome, sodass man da sagen könnte, ja, wir sind hier bei einem Mangel. Oftmals hat sich dadurch, oder zumindest in meiner Wahrnehmung, das Dogma ein bisschen eingeschlichen, es gibt nur Mängel und viel hilft viel, wenn ich quasi jetzt über die Ernährung, über andere Wege arbeiten möchte, meinen Körper dazu versorgen. Was man auch sagen muss, es gibt bei vielen Nährstoffen auch die Gefahr einer Überversorgung. Deswegen, zu wenig ist nicht gut, aber zu viel kann auch sehr gefährlich werden, sehr schnell. Ganz wichtig da also den Körper mit der richtigen Menge seiner Nährstoffe zu versorgen.
Du hast gerade das Wort Überversorgung angewandt. Ist eine Unterversorgung auch automatisch ein Mangel? Oder kann man diese beiden Begriffe synonym verwenden, Mangel und Unterversorgung, oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Wenn wir kurz in die Literatur reinschauen, es gibt die sogenannte Hypovitaminose, also Hypo mit H-Y-P-O, das wäre zu wenig, und dann Hyper mit Y-P-E-R, das wäre zu viel. Es wird also in der Literatur auf jeden Fall zwischen einer, und so betitel ich das auch, einer Unter- und einer Überversorgung, und für mich in meiner Wahrnehmung ist ein Mangel eher ein zu wenig haben, deswegen eine Unterversorgung, und ein Überfluss wäre für mich dann das Pendant im Bereich Mangel.
Okay, ich hatte das eher so in die Richtung gemeint, dass ich vielleicht eine Unterversorgung habe, dass ich aber trotzdem noch keinen Mangel habe, weil dieses zu wenig in meinem Körper noch keine Folgen, noch keine Auswirkungen hat.
Verstanden.
Ob es da eine Unterscheidung gibt.
Da muss man dann wirklich sehr auf die einzelnen Nährstoffe achten, bei welchen, also die Folgen so gesehen dann des Mangels. Da ganz klar zu sagen, es kommt zum einen darauf an, die Dauer des Mangelzustandes. Wenn ich jetzt einen Tag kein Vitamin D zunehme, habe ich keinen Vitamin D-Mangel, sondern da hat der Körper sogar Speicher und auch die Schwere. Also wenn wir ein paar Jahrhunderte zurückschauen, Skorbut wird vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff sein, das war ein wirklicher Vitamin C-Mangel, der dann bis zum Tode geführt hat. Da können wir wirklich von einer Mangelsituation sprechen. Wenn ich jetzt mal, und der Tag sollte nicht kommen, aber mal einen Tag kein Obst und Gemüse esse und so kein Vitamin C über die Ernährung aufnehme, dann bin ich noch nicht automatisch in einem Vitamin D-Mangelzustand, der gefährlich wird.
Mhm. Gibt es denn, wir sind ja, oder unseren Zuhörern sind ja, würde ich mal schätzen, die allermeisten sind Radfahrer, Rennradfahrer. Gibt es denn so eine Unterversorgung oder so einen Nährstoff, der für Radfahrer jetzt besonders wichtig ist? Wahrscheinlich ist der auch für andere Ausdauersportler wichtig, aber die sind uns jetzt mal egal, es geht jetzt nur um die Radfahrer.
Nee, und dann, das ist jetzt auch nur für Radfahrer gemeint, ganz
ja,
klar.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Bei Sportarten wird grundsätzlich gerne bei der Ernährung unterschieden zwischen der Wettkampfsituation und der Trainingssituation. Beide Situationen sind natürlich super wichtig, aber meistens habe ich eine lange Trainingszeit bis zu einem Wettkampf und deswegen unterscheiden sich da meistens die Nährstoffsituationen ein wenig. Während einer Trainingsphase, ob die sich jetzt, ich nenne jetzt mal eine Radphase so, bis zu einem Wettkampf X hin, ist natürlich super wichtig, erstmal die Gesundheit zu erhalten, keine Verletzungen zu bekommen, sodass man da sein kann. Eine Stärkung des Immunsystems beispielsweise oder die Gelenkgesundheit sind A und O in der Zeit. Gehen wir dann gerade beim Radsport vor allem zum Wettkampf hin, bis eigentlich zum Wettkampf selber, würde ich gerne in der Situation nochmal die Makronährstoffe mit einbringen, und zwar das Carbloading, also wirklich das Muskelglykogen so voll wie möglich mit Kohlenhydraten zu bekommen und auch die intramuskulären Triglyceride, also die Fette, die der Muskel oder der Körper in den Muskel speichert, die auch zur Energieversorgung dienen, die auch noch so voll wie möglich zu halten. Ist da dazwischen, zwischen Training und Wettkampfphase, und dann zu guter Letzt während dem Wettkampf ganz klar der wichtigste ist vorneweg Wasser, Flüssigkeit, A und O, weil das muss ich euch zwar nicht erzählen, wenn ich ein paar Stunden bei gutem Wetter fahre, da meldet sich der Durst als erstes. Und im nächsten Schritt sind es dann vor allem, das sollte ja dann auch mit der Wasseraufnahme passieren, die Elektrolyte, die dann die Funktionalität im Wasserhaushalt auch aufrechterhalten. Und tiefergehend könnte man jetzt noch spezielle Nährstoffe ansprechen, die natürlich trotzdem relevant sind. Für mich sind das definitiv die wichtigsten. Und dann geht es auch noch so ein bisschen um Spielerei, um Performance, je nachdem, was man dann als Ziel hat. Wenn man sagt, man fährt jetzt nur einen gemütlichen Sonntag, dann muss man da vielleicht nicht leistungssteigernd beispielsweise in Richtung Koffein schauen oder nochmal irgendwelche Gele, um die Zuckerversorgung aufrechtzuerhalten. Wenn man aber natürlich ambitioniert jetzt fährt und an einem Wettkampf teilnimmt, dann werden auch diese Faktoren dann nochmal interessant und wichtig.
Okay, und wenn ich jetzt so in einem, ich bin im, sag ich mal, in so einer Trainingsphase und trainiere relativ viel und so, gibt es irgendwas, was von den Mikronährstoffen irgendwie besonders, wie soll ich sagen, verbraucht wird? Also wo ich quasi jetzt mal mehr nachschieben müsste als ein jemand, der anders Sport macht oder der vielleicht nicht so viel Sport macht?
Ja, also auch da ganz klar nochmal der Verweis an erster Linie an die Elektrolyte, weil natürlich ist so eine Trainingsphase, deswegen die klare Unterscheidung war quasi momentan zwischen Training und Wettkampf, welche absolut wichtig sind. Also in einer Trainingsphase sollte man nichtsdestotrotz auf die Elektrolytversorgung schauen, sowohl vor der Einheit, dass ich relativ lange dann meine Leistung bringen kann, als auch während der Einheit, also während der Trainingseinheit selber in der Vorbereitungsphase meinen Körper da zu versorgen. Bei den Vitaminen kommt es dann auch wieder so ein Stückchen natürlich auf die Versorgung, die sonst schon herrscht. Also hier zu pauschalisieren und zu sagen, es ist jetzt ein Vitamin, was man auf jeden Fall nehmen muss, wenn man Rennrad fährt, ist eher schwierig rauszupicken. Allgemein gültig ist, davor überhaupt eine sehr ausgewogene Ernährung zu haben und zu sagen, hey, ich versuche so viel wie möglich über naturbelassene Lebensmittel, egal mit welcher Ernährungsform ich das machen möchte, zu bekommen. Und dann im letzten Schritt vielleicht auch ein Stück weit zu beobachten, zu schauen, wie ist denn die Performance und gibt es bestimmte Nährstoffe, die kritisch werden könnten. Das davor aber auf jeden Fall auch in Absprache beispielsweise mit dem Arzt dann zu überprüfen und gegenzuchecken. Eisen ist wichtig, ganz klar. Hier spielt das Immunsystem wieder eine Riesenrolle. Vitamin C und das Immunsystem, also es sind viele Faktoren, die mit reinspielen, wo es jetzt schwer ist zu sagen, ist es auf jeden Fall Nährstoff X, da muss jeder drauf achten.
Aber also für mich ist nachvollziehbar, dass durch Rennradfahren, das ist ja schon eine sehr lang andauernde, sehr anstrengende Belastung, dass da ein Mangel entsteht. Gibt es auch so andere Faktoren oder Lebensumstände, die Mängel hervorrufen können, wenn zum Beispiel jemand den ganzen Tag nur im dunklen Büro arbeitet oder, keine Ahnung, zwei Wochen lang draußen nur geregnet hat? Was sind so Ursachen neben dem Sport, wo Mängel herkommen können?
Ja, das ganze Leben ist dann wohl die richtige Antwort. Also alles andere spielt oder hat zumindest einen Einfluss auf den Bedarf, den ich als Individuum habe im Nährstoffbereich. Was gehört dazu? Wir haben auf jeden Fall Alter, Geschlecht als biometrische Daten und das Körpergewicht. Wiege ich mehr, habe ich einen höheren Verbrauch. Bin ich älter, bin ich jünger, habe ich unterschiedliche Verbrauchssituationen. Dann ein großer Part ist unsere, also ich spreche jetzt vor allem Sachen an, die nicht so oft angesprochen werden, unsere Schlafqualität, unsere Schlafhygiene. Schlafe ich schlechter, ändern sich tatsächlich auch hormonelle Situationen bei mir. Ich werde beispielsweise weniger empfindlich für Sättigungshormone, habe deswegen einen höheren Kaloriengebrauch, weil ich mehr esse. Also hier spielen die Hormone auf einmal eine Rolle. Wie sieht meine Arbeitsaktivität aus? Bin ich, wie du gerade gesagt hast, ich nehme jetzt mal natürlich klischeehaft den ITler, der im dunklen Raum sitzt im Keller und nur vor dem Laptop sitzt, oder bin ich Kellner in einem Biergarten in München und mache meine 20.000 Schritte am Tag, während ich nur noch die Maß zu den Leuten trage? Was mache ich in der Freizeit? Also da zählt jetzt natürlich auch der Sport mit dazu. Der wird da immer gerne auch in der Wissenschaft so ein Stück weit getrennt. Das sind die drei großen Bereiche, wo ich Bedarf habe. Schlaf, Arbeit und Freizeit. Freizeit ist ja da, wo bei vielen dann hier auch jetzt der Sport mit reinspielt, aber auch Sonstiges. Also liebe ich es in meiner Freizeit ansonsten noch schwimmen zu gehen, oder ich gehe super gerne in die Sonne, oder verbringe ich eben viel Zeit drin, was ja nicht per se schlecht ist. Ein großer Fakt, ich hole noch kurz aus, Ernährung natürlich, Ernährungsform. Also entscheide ich mich proaktiv, eine bestimmte Ernährungsweise einzuschlagen. Mischkost, so wie der Großteil unserer Gesellschaft. Die eine, ich nenne sie jetzt mal nett gemeint, Extreme mit vegan, rein pflanzlich, Zwischenstufen wie vegetarisch, pesketarisch. Oder geht es in die andere Richtung, Paleo oder ketogene Ernährungen, die ja alle, vor allem wenn sie für einen funktionieren, persönlich, ihre Daseinsberechtigung haben. Aber wo ich dann auf jeden Fall schon mal, dadurch, dass ich mich einschränke in bestimmten Bereichen, auf Nährstoffe achten muss. Und im gleichen Zuge nenne ich gerne auch noch Allergien und Intoleranzen, weil vielleicht würde ich ja super gerne mein Kalzium über Milch abdecken, bin aber gezwungenerweise dann Veganer, zumindest in Milchprodukte-Sicht, weil ich einfach die Laktose nicht vertrage. Bei Intoleranzen das Gleiche mit Gluten oder auch Fructose-Malabsorption, wo dann auf einmal die Auswahl von Früchten wegfällt, wo man sich dann gezwungenermaßen schon mal damit beschäftigen muss. Und dann, zu guter Letzt, auch da wieder, was nicht ganz so oft angesprochen wird, hat natürlich auch unser Mikrobiom also die Darmbakterien, die sich bei uns im Darm befinden, die zum Großteil genetisch beeinflusst werden, aber die wir auch selber beeinflussen können durch die Lebensmittel, die wir dann vorantreiben oder einführen in unseren Körper, sowie auch sonstige genetische Prädisposition. Also ist es einfach genetisch der Fall, dass ich Vitamin B12 schlecht aufnehme, weil mir ein bestimmtes Enzym fehlt oder weil ich einen bestimmten, also verschiedenste wieder Mikrobiom-Zusammensetzung habe, dann hat das natürlich auch einen riesen Einfluss darauf, wie ich Nährstoffe aufnehme. Und vor allem, wir reden hier nicht von der, das ist ja die spannende Unterscheidung, wir reden nicht von der Aufnahmefähigkeit, mir Essen in den Mund zu schieben, sondern von der Aufnahmefähigkeit des Körpers, die Mikronährstoffe dann auch wirklich an die richtigen Zellen heranzubringen und aufgenommen zu werden.
Gibt es da genau zu dem letzten Punkt eine Frage, dieses, was du sagst, also der Unterschied zwischen, ich esse was mit den richtigen Mikronährstoffen und es kommt aber auch an. Wie soll ich sagen, gute und schlechte Arten, irgendwie Mikronährstoffe aufzunehmen? Also gibt es irgendwelche quasi, keine Ahnung, wenn ich mich da an was zu erinnern, irgendwie Beta-Carotin wird nur gut mit Fett zusammen irgendwie aufgenommen und solche Sachen. Also da gibt es ja schon irgendwie so ein paar Dinge, die gut zusammen funktionieren oder eben nicht so gut zusammen zu funktionieren.
Genau, das ist auch eine super schöne Eselsbrücke, die ich gerne mitgebe. Bei den Vitaminen zumindest wird unterschieden zwischen wasserlöslichen Vitaminen und fettlöslichen Vitaminen. Die fettlöslichen Vitamine sind die, die man präferiert mit Fett aufnehmen sollte, wenn die Gefahr auch besteht, dass der Körper nicht schon genug eigenes Fett in der Blutbahn zirkulieren hat. Von den 13 Vitaminen, die es gibt, sind das Vitamin E, D, K und A. Kann man sich schön merken, weil so heißt auch eine sehr bekannte Lebensmittelkette, Edeka. Das sind die fettlöslichen, die sollte man präferieren mit Fett aufnehmen. Auch hier, es geht wieder in die Tiefe der Mikronährstoffe, es kommt ganz drauf an. Wir hatten vorhin beispielsweise kurz über Kurkuma und Kurkumin gesprochen. Gibt eine Studienlage, dass die Kurkumin die Aufnahmefähigkeit mit dem Wirkstoff Biopiperin verbunden wird. Wenn ich jetzt zu jemandem hinlaufe und sage, nimm bitte dein Kurkumin mit Biopiperin, dann ist so, okay, und was heißt das? Bedeutet ganz einfach, nimm dein Kurkuma mit schwarzem Pfeffer. Da reicht also ein, zwei Sprinkler mit schwarzem Pfeffer schon und ich habe die Aufnahmefähigkeit von Kurkuma erhöht. Wenn wir jetzt von Mikronährstoffen beispielsweise im Nahrungsergänzungsbereich reden, dann gibt's auch hier Riesenunterschiede, weil die Mikronährstoffe, die wir aufnehmen, wie gesagt, durch den Mund kommt es noch ganz gut durch und auch durch die Speiseröhre, aber dann hat das schon mal der Mikronährstoff eine relativ große Hürde der Magenresistenz. Die Magensäure zersetzt eigentlich schon mit dem pH-Wert relativ viel. Dann noch die Verdaubarkeit, die Verdaulichkeit im Darm und zu guter Letzt auch in der Zirkulation im Blut an der richtigen Zelle dann auch durchzukommen und nicht irgendwie noch, es nennt sich antagonistische Hemmungen zu haben, weil die beiden Nährstoffe miteinander konkurrieren. Nehme ich Wirkstoffe hier einzeln auf, ist die Gefahr nicht ganz so groß. Ich muss aber trotzdem bei vielen Nährstoffen auf Wechselwirkungen achten. Beispielsweise ist die Eisenaufnahme stark gehemmt durch Kaffee. Was schon mal bedeutet.
Das ist schlecht für Radfahrer.
Richtig. Also wenn ich gerne einen Espresso trinke, dann muss ich darauf aufpassen, dass ich das zumindest nicht zeitgleich mit meiner Eisenquelle mache. Was viele versteckt beispielsweise haben, wenn sie morgens Haferflocken essen und irgendwie noch Kürbiskerne dazu, was eine super Eisenquelle ist. Ich dann aber gleichzeitig einen großen Schluck oder meistens ist es ja dann nicht nur eine Tasse, sondern zwei oder drei Kaffee morgens habe, dann überschneidet sich das Ganze und ich habe eine verminderte Aufnahmefähigkeit. Heißt nicht, dass gar nichts ankommt und alles wieder unten rausgeht, aber man muss sich dessen natürlich schon bewusst sein. Deswegen da bei Mikronährstoffen ist vor allem darauf zu achten, welche Wechselwirkungen habe ich. Und jetzt kommt so das Wichtige, wenn Mikronährstoffe beispielsweise an den Ballaststoff gebunden sind, werden sie ganz anders aufgenommen und deutlich besser verdaut, weil die Abgabe ans Blut nicht auf einmal passiert und wir eine hohe Spitze von Nährstoffen haben, die sich aber gegebenenfalls gegenseitig konkurrierend ausschließen, sondern ich habe eine sehr verlangsamte Abgabe an das Blut über mehrere Stunden, was dann im Umkehreffekt natürlich bedeutet, dass prozentual mehr ankommt. Es kommt eigentlich ursprünglich aus der Pharmazie und wird da Retardeffekt genannt. Heißt nichts anderes als eine zeitversetzte Abgebung eines Wirkstoffes. Und genau dessen macht man sich da sehr bewusst auch zunutze bei den Mikronährstoffen.
Jetzt hast du gerade dieses Beispiel mit den Haferflocken und dem Kaffee. Das ist so ungefähr so auch so mein Frühstücksritual. Wie viel Zeit müsste ich denn zwischen den beiden lassen, damit das eine nicht das andere aufhebt? Reicht da eine halbe Stunde? Muss das irgendwie länger sein? Kann das kürzer sein?
Auch hier wieder keine klare Antwort, weil es kommt ganz drauf an, wie, was denn sonst noch mit dabei ist. Du wirst wahrscheinlich nicht nur trockene Haferflocken essen, sondern da ist wahrscheinlich auch noch eine Milch dabei, vielleicht genau. Ein paar Beeren, vielleicht ein paar Nüsse. Und das Gesamtpaket macht dann auch die sogenannte zum einen Magenverweildauer aus und zum anderen auch die Verdauungszeit im Darm. Die Magenverweildauer beschreibt, wie lange ein Lebensmittel braucht, weil der Weg, die ersten Schritte im Verdauungstrakt sind relativ schnell. Im Mund haben wir, das hat man vielleicht schon mal gehört, im Speichel bestimmte Enzyme, die Kohlenhydrate schon vorverdauen. Alpha-Amylase ist da so eins der bekanntesten. Und die Mucine, die Schleimstoffe, die das Ganze dann ein bisschen vorverdauen. Durch das Kauen vergrößern wir die Fläche und können so die Verdauung im Darm unterstützen. Deswegen auch mal auch da der ernährungsberaterische Auftrag, bitte schön essen, grundsätzlich mit Zeit kauen, dass auch wirklich die Verdauung erleichtert wird. Kommt das Ganze dann im Magen an, sind wir jetzt auf einem Spektrum von Nährstoffen. Flüssigkeiten werden sehr, sehr schnell verdaut oder gehen sehr schnell durch den Magen durch, weil sie laufen tatsächlich an der Magendecke durch und gehen dann direkt weiter. Im Gegensatz zu Lebensmitteln, die in den Magen plumpsen, in Anführungsstrichen, erst einmal im Magensaft sitzen und dann schneller oder langsamer an den Pförtner abgegeben werden, um in den Darm zu kommen. Kohlenhydrate werden in dem Standort noch nicht verdaut. Das Ganze findet hauptsächlich dann in der Leber statt. Fette beispielsweise schon. Weswegen ich einen klaren Unterschied habe von sehr leicht verdaulichem Obst auf dem einen Extrem, wo ich vielleicht bei 30, 60, 90 Minuten bin, hin zu einer Schweinshaxe an einem gemütlichen Sonntag, da kann das Ganze auch schon mal 7, 8, 9 Stunden dauern, wo man ja dann auch, das muss ich keinem erzählen, das muss man vielleicht nur einmal hören, aber das ist ja jedem bewusst, wenn ich jetzt sage, komm, wir essen jetzt eine Schweinshaxe und machen in 2 Stunden Sport, da sagt mir jeder, boah, nee, danach will ich höchstens gemütlich spazieren gehen und dann aber mich irgendwo hinsetzen und die Sonne auf mich brutzeln lassen.
Also das, was jetzt ich immer wieder rausgehört habe, ist viel so, das sind komplexe Zusammenhänge, wo nicht irgendwie ein Faktor den anderen bedingt, sondern quasi ein Effekt kann von ganz vielen Gründen ausgelöst werden, so ein bisschen. Das wäre jetzt meine Frage. Also kann ich überhaupt feststellen, dass ich irgendwie einen Mangel von einem bestimmten Mikronährstoff habe? Oder ist das so eine Sache, wo ich sage, naja, das kann an ganz vielen Sachen liegen und vielleicht ist der Mikronährstoff da und es liegt aber an meinem Hormonhaushalt oder an was anderem vielleicht, was ich dazu zu mir genommen habe oder so. Also sind solche einfachen Aussagen sind wahrscheinlich nicht möglich, höre ich jetzt ein bisschen raus.
Richtig, eigentlich schon selber beantwortet. Da möchte ich ganz klar sagen, das ist das, was die Ernährung aber auch für mich persönlich zumindest so schön und so spannend macht, ist es, dass es multifaktorell ist. Und es ist jetzt im Ernährungsbereich, über den wir gerade reden, aber auch in der gesamten präventiven Gesundheit. Wir suchen natürlich, und ich kenne es aus meiner ehemaligen Zeit als Personal Trainer, immer nach dem Weg der geringsten Resistenz. Wie kann ich mit so wenig Aufwand wie möglich so viel wie möglich erreichen? Das soll bitte nicht anstrengend sein und ich möchte da gar nicht viel reinstecken. Und das Schöne ist, je mehr man sich aber gegen diese Resistenz wehrt, ist das mal eine Trainingseinheit, die vielleicht nicht so viel Spaß macht, die man aber dann geschafft hat, fühlt sich super an danach. Man muss sich immer nur bewusst machen, dass der Weg der Resistenz ist es oftmals wert. Bezogen jetzt nochmal auf den Punkt, mit den Mikronährstoffen. Es ist so, dass bei vielen Mikronährstoffen gibt es auch da wieder viele Symptome, die einen Mangel, wenn wir jetzt über einen Mangel reden, aber auch wieder, wir denken dran, eine Überversorgung ausdrücken können. Ganz pragmatisch, ein Eisenmangel hat oftmals dann in Verbund mit eingerissenen Mundwinkeln zu tun. Jetzt ist es so, es kann aber auch einfach kalt sein und ich irgendwie zu oft gegähnt haben an einem Tag und auf einmal reißt mir der Mundwinkel ein. Heißt nicht, dass ich jetzt so schnell wie möglich in die Drogerie renne und mir Eisentabletten hole. Deswegen ist es mir auch da persönlich ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, Eigendiagnosen sind hier sehr, sehr gefährlich, weil Eigendiagnosen führen dann wieder dazu, dass ich sage, nee, ich habe das bei mir selber festgestellt, ich kenne meinen Körper sehr gut, ich habe eingerissene Mundwinkel, ich habe jetzt 30 Milligramm Eisen jeden Tag drin, dann ist es gar nicht der Eisen und die Eisenaufnahme hemmt die Kupferaufnahme und auf einmal habe ich einen Kupfermangel, weil ich mir gesagt habe, meine Mundwinkel sind wegen dem Eisenmangel eingerissen. Vorsicht ist also hier die Devise und da ganz klar, Eigendiagnosen können richtig sein und können dann auch den richtigen Schritt als Folge haben, können aber genauso gut falsch sein und können dann katastrophale Folgen haben. Deswegen ist da die sichere Variante, eine Bluttestung zu machen, beispielsweise über einen Hausarzt, um eben auf der sicheren Seite zu sein, Mängel zu beurteilen zu können.
Jetzt kennt ja, glaube ich, bei den Makronährstoffen jeder so das Phänomen, wenn die Kohlenhydrate fehlen, kommt der Hungerast. Und jeder, der den Hungerast schon mal hatte, der weiß, wie die Leistung dann von jetzt auf gleich aus dem Fenster fliegt, auf gut Deutsch gesagt. Ist das bei Mikronährstoffen ähnlich? Also kann sich das ähnlich krass äußern, dass auf einmal gar keine Leistung mehr abgerufen werden kann? Oder sind da die Nuancen viel, viel kleiner und ich habe gar nicht so große Einbußen, wenn mir da jetzt Eisen oder Vitamin B oder irgendwas anderes fehlt?
Kommt definitiv auf den Mikronährstoff an. Reden wir jetzt, wie vorhin auch anfangs gesagt, von sekundären Pflanzenstoffen. Wenn mir da ein oder zwei fehlen, es kommen viele Leute super durchs Leben ohne Kurkumin. Deswegen, da kommt es wirklich total auf den Mikronährstoff an. Und dann, wie anfangs oder zur Mitte gesagt, zum einen um die Dauer des Mangelzustandes, als auch um die Schwere des Mangelzustandes. Das Tückische dabei ist, dass das Ganze meistens schleichend passiert. Also irgendwann verändert durch irgendeinen Punkt, war sehr oft so, habe ich auch noch aus der Zeit als Ernährungsberater, der typische Weg ist immer, man befasst sich ganz gut mit seiner Ernährung, dann während dem Studium mal besser, mal schlechter, aber man hat noch so ein bisschen alles im Blick und dann kommt auf einmal der Arbeitsalltag und auf einmal hat man die festen 40 Stunden und dann geht's schnell und dann mit Familie und Haus und Kinder und auf einmal weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist und es gibt auch einen Grund, warum die Midlife-Crisis dann ungefähr zum gleichen Zeit immer eintritt, wenn man dann merkt, oh, 15 Jahre später ist ja gar nichts mehr so, wie es war. Und dieser schleichende Prozess sind dann auch viele kleine einzelne Punkte, die zu Entscheidungen geführt haben, dass bestimmte Makronährstoffe, also vielleicht zu viele Fette, zu viel Zucker, aber auch bestimmte Mikronährstoffe zu wenig aufgenommen werden. Die Schwere ist hier nur, dass ein wirklicher akuter Mangel macht sich dann so bemerkbar, dass man zum Arzt geht und schon mal wissen will, was passiert. Also wenn ich einen wirklich diagnostizierten, starken Eisenmangel habe, meine Speicher leer sind, dann ist man so kaputt, wenn man die Treppen hochläuft, dass man sagt, okay, hier kann irgendwas nicht stimmen. Das ist das Schöne, der Körper gibt ja Warnsignale. Wir haben vielleicht ein bisschen verloren, auf diese Signale sensibel zu reagieren, sondern reagieren meistens erst, wenn es zu spät ist, weil alles herum sehr hektisch geworden ist. Mhm.
Du hast gerade die Midlife-Crisis angesprochen, die ja so, ja, war keine Ahnung, wahrscheinlich Mitte 40, Anfang 50, vielleicht auch mal früher oder so kommt. Gibt es denn sowieso so, bestimmte Mängel oder so, die sich im Alter irgendwann ab einem bestimmten Alter bemerkbar machen? Also was einfach mit dem, ich will nicht sagen mit dem Abbau des Körpers, aber mit dem der nicht mehr so hohen Leistungsfähigkeit des Körpers vielleicht zusammenhängt?
Ja. Spannend hier, ich kann hier auch noch ganz schön anekdotisch auf ein Praktikum bei mir zurückgreifen, das ich ganz am Anfang meiner Zeit mal gemacht habe. Da war ich in der Geriatrie und hatte da mit der Diabetologin gesprochen und die meinte, die größte Herausforderung im Alter ist eigentlich folgendem Teufelskreis zu entkommen. Weil ich älter werde, bewege ich mich weniger. Weil ich mich weniger bewege, brauche ich weniger Kalorien, weil ich die Muskulatur nicht anstrenge und deswegen nehme ich weniger Essen zu mir, baue Muskulatur ab und bewege mich dann weniger. Und so geht es immer weiter runter. Und einer der größten Gefahren, der wir uns gar nicht bewusst sind, im Alter vor allem, ist der Sturz. Weil wenn ich mir den Femur, den Oberschenkelknochen breche, und ich bin mir sicher, leider kennt da jeder irgendwie aus dem Freundes- oder Familienkreis Großeltern, denen das passiert ist, auf einmal liegt man dann in dem Alter flach. Was passiert? Keine Bewegung folgt dazu, dass man wenig Hunger hat. Wenig Hunger sorgt dazu, dass man wenig isst. Und wenig Essen und wenig Bewegung bedeutet Abbau der Muskulatur. Deswegen, präventiv gesehen, ist das Allerwichtigste, und das klingt sehr blöd, aber so früh wie möglich Knochendichte aufbauen und Muskulatur aufbauen, um dann, und das ist wirklich langfristig davon zu zehren, so lang wie möglich. Und dann, natürlich hat man nochmal verschiedene Bedürfnisse ins Alter reingehen, auch da wieder kommt ganz drauf an, wo man lebt. Da ist Vitamin D dann nochmal wichtig, gerade für die Knochengesundheit infolge von Calcium, aber auch wieder, was man isst, was man macht, wie aktiv man noch ist. Also pauschalisiert eher schwierig wieder zu beantworten.
Das ist ja auch gerade so Knochendichte ist ja auch gerade bei uns Radfahrern immer so ein kritischer Punkt, weil wir machen ja eigentlich, wir haben einen totalen Low-Impact-Sport. Schwimmen ist ja, glaube ich, genauso, wenn ich es richtig weiß. Also man muss ja eigentlich als Radfahrer dann doch auch mal, jetzt mache ich wieder Werbung fürs Laufen gehen, habe ich schon öfter gemacht bei unserem Podcast, aber ich schwöre da einfach selber drauf, mal laufen gehen, mal in den Kraftraum gehen, irgendwas keine Ahnung, eine Zweikampfsportart, Fußball, also auch mal was anderes machen, gerade im Winter, damit man wahrscheinlich neben diesen Mängeln, die durch die Nährstoffe auftreten, auch gleichzeitig auf natürlichem Wege etwas dagegen tut.
Und ich mache das jetzt sehr bewusst. Die maximale Knochendichte erreicht man irgendwo zwischen 25 und 30. Und dann geht es nur noch um Erhalt, um jetzt mal so ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinzubringen.
Verdammt. Also ja. Da geht es nur noch bergab eigentlich, das ist doch, wie es ist.
Da können wir uns alle, also da zähle ich mich mit dazu, bei mir geht es auch seit ein paar Jahren jetzt bergab. Ja. Aber das ist super wichtig, wenn, wie du gesagt hast, Low-Impact-Sport, Schwimmen zählt auch ähnlich mit dazu. Und es muss jetzt nicht mal unbedingt sein, dass man jetzt rausgeht und die ganze Zeit auf den Boden tritt, so hart wie es geht. Kann man machen, wird man vielleicht komische Blicke kassieren. Sondern Kleinigkeiten wie, natürlich Resistenztraining ist super, ob das dann im Fitnessstudio stattfindet oder jetzt auch über Körpergewichtsübungen draußen. Ganz feine Sachen. Vorm Radfahren 5 bis 10 Minuten Seilspringen habe ich einen Impact auf die Knochen und auf die Muskulatur und bekomme so ein kleines Bescheid. Und muss man auch ganz klar sagen, auch da wahrscheinlich wieder der ehemalige Personal Trainer, der von mir redet, Ausgleichssportart ist super wichtig. Also Rennradfahren ist super cool und ich liebe das Radfahren auch, aber es ist auch ein sehr eindimensioneller Sport. Genauso wie es aber das Laufen ist und genauso wie es auch das Schwimmen ist, wobei wir da schon ein bisschen breiter gefächert sind. Aber es, meiner Meinung nach, sollte es einen Sport geben, den man aus absoluter Leidenschaft macht. Das ist bei mir auch das Laufen. Und dann sollte es aber noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür geben, hey, wenn ich beim Laufen nicht darauf achte, gleichzeitig auch noch meinen unteren Rücken zu stärken, meine Bauchmuskulatur zu stärken, meine Oberschenkelrückseite zu stärken, wo ich mir jetzt selber wieder auf die Finger hauen darf, weil ich da wieder ein bisschen hinten dran hinke, dann kann ich die Sportart auch gar nicht so lange machen, wie ich es vielleicht hätte machen können. Und das ist ja das Ziel, gerade wenn man leidenschaftlich was gerne macht.
Ich glaube, das ist da triffst du bei vielen Radfahrern mitten ins Herz, wenn du sagst, die müssen auch mal was anderes machen. Und das ist Erik geht da wirklich mit gutem Beispiel voran. Ich mache selber auch noch Schwimmen und Laufen, deswegen bin ich da immer ein bisschen außen vor. Aber ja, das wenn du da hast du schon recht, wenn du nur Rad fährst, dann das ist schon eine etwas einseitige Sportart, was den Bewegungsablauf angeht.
Aber müsste ich dann theoretisch, also bei mir ist es so, ich gehe im Winter halt immer regelmäßig laufen, im Sommer lasse ich das immer eher, müsste ich dann auch im Winter zu meinem Lauftraining, um was gegen die Knochendichte oder für die Knochendichte zu tun, gezielt auf bestimmte Nährstoffe achten und die quasi in Kombination mit dem Training auch verstärkt in meine Ernährung einfließen lassen oder muss ich da jetzt gar nicht so einen Ernährungsschwerpunkt legen?
Die Ernährung ist da nur einer von vielen Faktoren. Der hauptsächliche Grund, warum dein Körper sich entscheidet, die Knochendichte nicht abzubauen, ist, wenn er durch Impact versteht, oh, ich brauche die wohl noch. Hier kommt noch täglich die Nachfrage, ich mache jetzt mal das Geräusch so, hier ist noch Druck da. Und ich darf jetzt nicht abbauen. Das ist ja genau das, was dann anderseitig wieder passiert, wenn ich flach liege. Wenn ich 2 Wochen liege, ob das eine Grippe ist oder ich habe mir was gebrochen etc. Was denkt denn der Körper? Der Körper denkt sich, der Körper liegt jetzt vor 2 Wochen, ich brauche hier ja keine Muskulatur. Das ist so die große Krux eines Bodybuilders beispielsweise. Für den sind 2 Wochen Grippe ungefähr 2 Monate Trainingsrückstand, weil er dann erstmal wieder Zeit braucht, um auf Null zu kommen, weil der Körper, während er liegt, sich natürlich sagt, hier ist so viel überschüssige Muskelmasse, die wir uns zwar hart antrainiert haben, aber die brauche ich jetzt ja gar nicht. Ich will überleben und Energie sparen, runter damit. Und das genau, oder ähnlich funktioniert es dann zumindest auf einem Knochendichte-Level, wo man sagen kann, das Ganze mal über Nährstoffe zu unterstützen, ist super, aber der Impact, ohne den Impact kommt man da nicht drum rum. Vielleicht da noch ein letzter Schritt, weil das ist ja jetzt fast zum Angstthema geworden, das vom Podcast. Wenn da wirklich mal jetzt vielleicht die etwas älteren Rennradfahrer hier dabei sind, die sagen, da sollte ich vielleicht echt mal danach gucken, wo stehe ich denn gerade? Es gibt eine valide Möglichkeit, Knochendichte zu messen, und es ist der sogenannte DEXA-Scan. Das ist ein Gerät, was, ich glaube, in der Anschaffung 50.000 Euro kostet. Deswegen ist das keine Empfehlung für zu Hause, sondern höchstwahrscheinlich steht es beim Orthopäden bei euch in der Stadt oder vielleicht auch in der nächsten Stadt, weil selbst die teilen sich das Gerät, weil es zu teuer ist. Da liegt man auf einer Liege und bekommt für 30 Minuten Strahlung durch den Körper durchgeschickt, die der Strahlung entspricht, wenn man bei 2 Stunden gutem Wetter läuft. Also das ist nur eine minimal erhöhte Strahlung, es ist keine Röntgenstrahlung. Und diese Strahlung kann aber durch die verschiedenen Körperkompartimente, Wasser in der Muskulatur, Fett, aber auch Knochen, sehen dann, wie gut die Knochendichte ist. Und das ist als Goldstandard. Wir reden hier von einer 99,99%igen Genauigkeit, wo ich dann wirklich herausfinden kann, ich bin da. Auch da wird der Hausarzt wahrscheinlich, wenn es jetzt keinen Verdacht gibt, nicht unbedingt sagen, müssen wir nicht machen. Entweder man ist gut mit seinem Hausarzt und kann sagen, hey, findest nicht auch, meine Knochen sehen ein bisschen gebrechlich aus, ja komm, schreibe ich dir. Oder ich glaube, da ist man bei einer Selbstzahlung, ich will nichts, ich schätze es, irgendwo zwischen 50 und 100 Euro, was aber dann, wir reden hier wieder von präventiver Gesundheit, mir persönlich wäre es das wert, auf jeden Fall mal nachzuschauen und zu überprüfen. Plus, man hat auch zusätzlich noch volle Analyse mit Körperfett und Muskulatur, wo man dann beispielsweise wieder, da kommt vielleicht der Nerd aus mir raus, kann man super schön Disbalancen sehen. Rechtes Bein, linkes Bein stärker, Oberkörper rechts, links stärker, Verhältnis Ober- zu Unterkörper und auch Körperfett. Wo habe ich vielleicht viszerales Fett? Wo sind wir da wieder? Also es sind super schöne Daten, die man sich holen kann. Ist es auf jeden Fall wert zu machen.
Also bei Daten, da sagen wir als Rennradfahrer ja natürlich nie nein. Also das ist ja wirklich, was für die Gesundheit tun und mal endlich ganz genau wissen, dass die Körperfettwaage zu Hause eben lügt oder vielleicht leider doch nicht lügt. Also das ist, finde ich, ein tolles Angebot. Worüber wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist natürlich auch für uns immer ein bisschen schwierig, weil wir hier drei Männer jetzt im Podcast sind, aber es gibt ja, wie du gesagt hast, so in verschiedenen Altersgruppen gibt es verschiedene Mängel, die auftreten wahrscheinlich, aber gibt es ja wahrscheinlich auch zwischen den Geschlechtern da einen Unterschied. Das ist so ein Klassiker irgendwie, den man als Laie vielleicht auch schon mal aufgeschnappt hat, dass Frauen eher mal unter einem Eisenmangel leiden. Was ist da dran? Stimmt es so oder gibt es da noch andere Mikronährstoffe, bei den Geschlechtern unterschiedlich stark gebraucht werden?
Genau, definitiv. Also Eisen zu Recht, weil sehr, sehr einfach auch zu erklären, durch die Menstruation, die monatliche, hat die Frau einfach einen erhöhten Bedarf an Eisen, weil eben auch Blut über den Weg verloren wird. Deswegen sind die Empfehlungen da. Ich glaube, aktuell gibt die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 10 Milligramm Eisen pro Tag für Männer und 15 Milligramm Eisen pro Tag bei Frauen vor. Ansonsten gibt es noch leichte Unterschiede. Gerne wird da eher unterschieden in Altersklassen, weil das deutlich relevanter ist. Was auch ganz spannend ist, mal kurz nochmal weg von dem Geschlechterthema, sondern beispielsweise mittlerweile sagt man auch, es gibt verschiedene Empfehlungen für die Eisenaufnahme bezogen auf Getreideaufnahme, weil die Phytate wieder die Aufnahmefähigkeit von Eisen hemmen. Deswegen kann man auch sagen, wer viel, und auch da erwischt sich vielleicht der eine oder andere Ausdauersportler, wer viel Pasta isst, muss vielleicht auch ein bisschen darauf achten, den Eisenbedarf zu decken über den Weg oder zumindest im Blick zu behalten. Ansonsten ist es bei Frauen ähnlich zu Männern, kritischer Nährstoff, gerade dann, wenn es in Richtung Schwangerschaft geht, ist bekannterweise natürlich Folsäure noch, der sonst aber auch sehr, sehr wichtig ist, weitergehend im Blick zu behalten. Genau, und dann, das ist für mich immer, ich verstehe diesen Wunsch nach Unterscheidungen, wo kann ich mich einordnen. Das geht aber ja immer so einen Schritt tiefer im nächsten Punkt dann zu sagen, klar, kommt es darauf an, welches Geschlecht du hast, aber es kommt auch noch darauf an, wie es bei dir genetisch aussieht, wie deine Ernährungsform aussieht. Und das sind immer Daten, die dann auf der anderen Seite in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kann ja gar nicht wissen, wie ich mich ernähre und mir deswegen Empfehlungen geben. Weswegen dann der Weg viel schlauer ist, zu sagen, hey, wenn ich schon für mich personalisierter arbeiten möchte, danach wirklich Wege zu finden, um da sehr personalisiert auch Daten verarbeiten zu können.
Ist so ein Mangel auch vererbbar, wenn es genetisch bedingt ist? Also wenn mein Vater einen Eisenmangel hatte und mein Großvater und mein Urgroßvater, ob man das damals festgestellt hat, möchte ich jetzt mal in Frage stellen, aber wenn ich irgendwie weiß, dass ich familiär irgendwie belastet bin, werden solche Mängel auch vererbt?
Die Ursache ist halt hier entscheidend. Also wenn jetzt beispielsweise jemand einen Eisenmangel hat, weil er sich schlecht ernährt, dann ist das nicht vererbbar, weil dann war einfach die Ernährung nicht optimal. Wenn aber jetzt ein Mangel an einem bestimmten Nährstoff vorherrscht, aufgrund von einem fehlenden Enzym beispielsweise oder anderen Punkten in der Stoffwechselverarbeitung, in der Darmgesundheit, die dann wieder mit der Darmresorption zu tun haben. Wir haben vorhin kurz über die Zusammensetzung von Darmbakterien, die sogenannten Enterotypen, gesprochen. Sowas ist dann schon deutlich, deutlich wahrscheinlicher, dass das auch einen Einfluss dann auf die eigene Versorgung hat. Und wenn man da sowieso, wenn man da nur die Vermutung hat, Mängelsituationen von Nährstoffen oder vielleicht auch sogar Entwicklungen von Krankheiten zu haben, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein super Anhaltspunkt, wo man wieder präventiv für seine Gesundheit arbeiten kann.
Wenn du jetzt, du hast vorhin schon mal gesagt, dass so es wichtig ist, bei der Ernährung darauf zu achten, so was ich und wie ich das zu mir nehme. Also hier die Kürbiskerne und der Kaffee waren, glaube ich, vorhin das Beispiel. Wenn ich aber so ein bisschen, sag ich mal, mich beschäftigt habe mit der Ernährung und mit so Nährstoffen, kann ich dann quasi meinen kompletten Bedarf an Mikronährstoffen sowie die Makronährstoffe auch einfach durch Ernährung und durch natürliche Nahrungsmittel quasi komplett abdecken? Oder gibt es irgendwas, was wirklich sehr schwer durch die Natur zu bekommen ist?
Ja, auch da wieder, ihr merkt den roten Faden, der personalisierte Ansatz natürlich, je nachdem, wie dein Leben aussieht. Grundsätzlich, das ist meine persönliche Ansicht auch, es wäre ein Wunsch meinerseits, wenn ich jetzt Ja sagen könnte und sagen könnte, klar, wenn du dich ausgewogen ernährst und du wirklich auf einen bunten Teller, und also das ist ja schon mal ein Wunsch, dass das jeder so machen würde, super, in jeder Lebensmittelsparte sich was rauspicken, was einem schmeckt, und dann schön bunt, wo wir wieder bei den sekundären Pflanzenstoffen sind, auf das richtige Verhältnis von Makro- und Mikronährstoffen innerhalb der Makronährstoffe. Selbst dann muss ich jetzt sagen, sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Warum? Einfache Beispiele, die schon mal für uns jetzt hier zählen. In Deutschland, geografisch gesehen, haben wir es zwischen Oktober und April relativ schwer, über den natürlichen Weg Vitamin D über die Haut zu synthetisieren. Woran liegt das? Zum einen ist der Einstrahlwinkel der Sonne über diese Monate suboptimal. Dann sind die Tage kürzer, heißt, wir haben auch weniger potenzielle Sonnenzeit. Und zu guter Letzt ist es sehr, sehr, sehr kalt, sodass wir auch weniger Zeit draußen verbringen. Somit besteht ein sehr erhöhtes Risiko dazu, Vitamin D nicht ausreichend über die Haut synthetisieren zu können. Heißt, Vitamin D ist schon mal kritisch. Kann es trotzdem sein, dass die Speicher aus dem Sommerurlaub noch reichen über den Winter lang? Kann sein. Kann man das jetzt sicher sagen? Nein. Wie kann ich es herausfinden? Ich teste es über einen Vitamin D-Test. Nächste zwei Nährstoffe, die ich sehr schön immer und gerne zusammen nenne. Jod und Selen. Jod und Selen sind beides Nährstoffe, die eigentlich in unseren Böden vorkommen sollten. Wir hatten vor einigen hunderttausenden Jahren eine Eiszeit und nach der Eiszeit dann eine Ausschwemmung dieser Nährstoffe aus unseren Böden, sodass wir sehr selen- und jodarme Böden haben in Mitteleuropa. In USA oder Kanada beispielsweise können wir 100 Gramm Weizennudeln essen von Weizen von da und haben unseren Jod- und Selenbedarf gedeckt. Kein Problem. Hier Riesenproblem. So ein Riesenproblem, dass die Regierung bisher das einzige Mal interveniert hat und das der Grund ist, warum wir lange Zeit, über Jahrzehnte jetzt seit der Entscheidung, jodiertes Speisesalz bekommen und auch jodiertes Speisesalz in Großküchen und in Bäckereien vorgeschrieben war. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich meine, da bitte nicht drauf festnageln, dass das Ganze jetzt ein bisschen gelockert wurde, weil wir aber auch so eine schöne Verbesserung über diese Zeit feststellen konnten, dass Jod wirklich von einem absolut kritischen Nährstoff immer besser in den Griff bekommen wurde über den Weg. Aber so, und wenn wir dann jetzt sagen, bei Selen ist es eigentlich auch der Fall. Da ist es nicht ganz so prävalent wie bei Jod. Und da sind die Folgen auch nicht ganz so prävalent wie bei Jod. Trotzdem muss man darauf achten. Dann ist das sind auch kritische Nährstoffe. Und jetzt zähle ich mich zum Beispiel auch mit rein. Ich habe mich aus privaten Gründen entschieden, vegan zu ernähren. Jetzt heißt es für mich automatisch, Vitamin B12 ist kritisch. Komme ich gar nicht drum rum, das zu supplementieren. Warum war Vitamin B12 früher kein Problem? Vitamin B12 sind Mikroorganismen, die wir früher einfach durch dieses letzte Stückchen Dreck an dem Gemüse mit aufgenommen haben oder nicht durch unsere super gefilterten Leitungswasserversorgungen oder Mineralwasserversorgungen. Ist das jetzt schlecht, dass wir das machen, dass wir unser Gemüse putzen und dass wir sauberes Leitungswasser haben? Auf gar keinen Fall. Das hat uns sehr, sehr viele andere Infektionskrankheiten deutlich minimiert bis erspart. Ich muss keine Angst mehr haben, an irgendwas völlig Harmlosen zu sterben, weil das irgendwie an der Karotte dran hing oder wie auch immer. Die Hygiene ist super, aber es bedeutet halt, dass ich mich dann, wenn ich mich dazu entscheide, vegan zu ernähren, auch aufs B12 achten muss. Und so hört man, glaube ich, schon ganz gut raus. Die Wunschvorstellung ist da. Und ich wünsche es jedem, dass es so kommt. Aber erstens ist es sehr, sehr schwierig. Und zweitens, eine Gewissheit hat man dann erst, wenn man es wirklich testet und überprüft.
Aber das finde ich super spannend. Also ich nehme jetzt für mich so aus deinen Ausführungen raus, dass eigentlich jede Form von Diät, ob das jetzt vegan, vegetarisch, Low Carb, irgendwas ist, ja eigentlich immer erstmal insofern kritisch zu sehen ist, weil man sich ja immer irgendwo einschränkt und dann halt auch wirklich genau wissen sollte, was lasse ich da jetzt weg, welche Mikronährstoffe sind da drin und wie kann ich die entweder durch das, was ich jetzt nur noch essen möchte, supplementieren oder wie kann ich es durch Tabletten, Pulver, was auch immer aufnehmen.
Genau, das muss man ganz klar sagen. Also man muss sich wirklich bewusst werden, dass Ernährung und Gesundheit ein persönliches Thema ist. Und wenn ich Empfehlungen von rechts oder links höre, ob das der Kumpel ist, der eigentlich gar nichts weiß, ob das die Freundin ist, die irgendwo was gelesen hat, oder ob das teilweise dann auch wirkliche Institutionen sind, die halt allgemeingültige Empfehlungen haben, es muss nicht bedeuten, dass das auf mich zutrifft. Und da, das ist zumindest den Anspruch, den ich an mich habe und den ich damals an meine Kunden auch weitergegeben habe, ist jeder in der Eigenverantwortung, sich dem Thema anzumachen. Wir haben jetzt viel über Ernährung heute gesprochen und Mikronährstoffe. Das Gleiche gilt auch für Schlaf und Schlafhygiene. Das Gleiche gilt für körperliche Gesundheit. Wir hatten es vorhin angerissen, Radfahren und Ausgleichssportarten. Mhm. Die Psyche haben wir jetzt noch gar nicht angerissen heute, weil es auch nochmal ein Riesenthema für sich selber ist. Aber auch psychisch-mentale Gesundheit, wo es sehr, sehr schöne Studien gibt, dass es eigentlich so der Hauptdriver ist, warum Leute alt werden, ist glücklich sein. Das spielt alles damit rein und das muss man alles dann im Griff behalten. Das Schöne ist hier und dann auch mal so ein Stückchen in eigener Sache, was wir eigentlich bei Löwy machen. Wir haben bei vielen Sachen oftmals nicht die Kontrolle darüber. Ich kann nicht kontrollieren, wenn mir mein Job keinen Spaß macht oder wenn die Kollegen stressig sind oder wenn es eine stressige Phase ist. Ich kann vielleicht keinen Sport machen, wenn ich entweder jetzt im Winter nicht Radfahren kann und nicht auf die Rolle möchte oder wenn ich im Sommer gerade ein gebrochenes Bein habe. Aber worüber ich sehr, sehr gute Kontrolle haben kann, ist, was ich esse und auch zu überprüfen, hey, mit einer Bluttestung, wie sieht's denn aus? Das, was ich esse, das, was ich mir zusammengereimt habe, das, was ich durch Lesen, Verstehen, Fragen, Coaching, Beratung für mich jetzt als meine Philosophie herausgestellt habe, funktioniert die auch wirklich? Und das Schöne ist, da trifft sicherlich das Technikaffine aus eurer Nische auch mit zu. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze zu testen und in den kommenden Monaten, Jahren werden die Möglichkeiten hier auch immer besser, zu sagen, hey, wir überprüfen jetzt Mikronährstoffversorgung beispielsweise über eine Bluttestung oder Elektrolytversorgung über Patches, die man sich auf die Haut kleben kann oder Blutdruckversorgung oder also Sauerstoffversorgung über die neuesten Apple Watches. Wir sehen ja ganz viele, die jetzt hier die Glukoseversorgung oder den Glukosestand auch, das sind alles die ersten Anzeichen, dass es da immer weiter geht. Und da würde ich jedem empfehlen zu sagen, hey, wir haben die Möglichkeiten, einmal zu überprüfen, wie sieht's denn wirklich aus? Stimmt meine Philosophie? Stimmt meine Supplementation, die ich mir selber zusammengestellt habe, über einen Bluttest? Und dann aber auch den Schritt zu gehen, wenn die Werte nicht gut aussehen, okay, adaptieren, anpassen und im gegebenen Fall dann auch eine neue Zusammensetzung der Nährstoffe zu wählen.
Die, du hast also quasi, du eigentlich ist das Beste, was man machen kann gegen so einen Mangel oder vielleicht gegen die Probleme, die auf einen zukommen, ist eigentlich sich ja zu informieren, wie steht es denn um meinen Körper so ein bisschen. Also wie ist meine Ernährung, was nehme ich zu mir, was könnte mir fehlen, das dann vielleicht auch mal zu überprüfen, aber auch wie gut schlafe ich und sollte ich vielleicht das Handy mal abends früher weglegen oder diese ganzen Klassiker oder sollte ich mal vielleicht bei der Arbeit gucken, dass ich versuche, mich ein bisschen weniger zu stressen oder so. Das gehört ja da eigentlich auch mit dazu dann.
Richtig. Ich finde, das ist sogar, um da nochmal mit anzusetzen, das ist ein riesenwichtiger Punkt, weil jetzt, wenn man das dann schon so auf so Bereiche unterteilt, Sport, Schlaf, Arbeit, mental, Ernährung, Nährstoffe, und man immer versucht, in allen Bereichen besser zu werden, kann es ganz schnell auch dann in den Zwang übergehen. Dieser absolute Drive nach, ich muss an jedem Rädchen drehen und ich muss überall die beste Performance bringen. Was dann wieder, und das ist der Punkt, der leider meistens hinten runterfällt, die Psyche wieder sehr stark belastet oder das soziale Umfeld, weil man nicht mal mehr sagen kann, hey Robin, hast du morgen Zeit? Ich würde am Samstag gerne ein bisschen über den Markt laufen. Nee, ich muss morgen 200 Kilometer in einer 30er Pace fahren, sonst bin ich nicht in so. Also hat immer was
damit zu tun. Sonst habe ich mein Soll für diesen Monat nicht erfüllt oder sowas.
Genau. Und das, da muss man schon, und das ist die Kunst, das ist die große Kunst, nach der wir alle streben, da die Waage zu halten. Wichtig ist hier definitiv die Wege, die man hat, aktuell zu nutzen und dann aber im gleichen nie die Balance zu vergessen, dass es für die meisten von uns, ja gerade wenn es jetzt um den Sport geht, Hobby und Spaß und Ausgleich sein soll. Und auch in der Gesundheit, in der präventiven Gesundheit ist jeden Schritt, den ich gehe, mich zu verbessern, ist schon ein super Schritt. So, es gibt genug, also hätte man sich nie in seinem Leben auch nur ein Stückchen damit befasst, wäre man wahrscheinlich jetzt auch nie hier bei dem Podcast drin. Also alleine jetzt hier zuzuhören, zeigt das schon, okay, man ist schon sportaffin und man ist schon bereit, sich einen Podcast anzuhören, der einen Titel über Ernährung und Mikronährstoffe hat. Das sind schon die richtigen Schritte und dafür sollte man sich auch schon mal sehr, sehr zufrieden mit sich selber sein.
Also habt ihr alle gehört, ihr könnt morgen einen Ruhetag einlegen, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Und vielleicht noch ein Big Mac und eine Pommes essen.
Jetzt wird's dünn, jetzt kommt der Ernährungsberater. Transfette kann ich leider nicht unterschreiben.
Aber da hätte ich auch noch, eine Frage, weil bei dieser ganzen, du sagst ja, es ist wichtig, eine Balance zu halten. Man möchte quasi optimieren und verbessern, aber sollte sich auch nicht zu sehr unter Druck setzen und weil das dann auch ganz viel psychischen Stress auslösen kann. Es wäre natürlich schön, wenn es da irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, so ein paar Cheatcodes oder ein paar irgendwie Dinge gäbe, die das einfach machen. Und ich möchte auf einen ganz bestimmten Punkt hier raus, nämlich die Superfoods. Wir hatten es vorhin ja schon mal über Kurkuma und du sagst, das ist jetzt so in den letzten Jahren irgendwie bei uns angekommen und da ist auch so ein Nährstoff drin, der gar nicht so schlecht ist. Aber da gibt es ja noch viel mehr Spirulina oder so, diese Algen, dann gibt's, Chiasamen, was weiß ich. Also es gibt ganz viele, Goji-Beeren oder so war mal eine Zeit lang ganz, ganz beliebt. Gibt es solche Superfoods? Also gibt es Nahrungsmittel, die irgendwie, ja, wo unheimlich viel drin ist, was am Ende vielleicht auch unheimlich gut ankommt, weil nicht, dass es dann quasi am Ende wieder rauskommt, ohne was gebracht zu haben.
Ja, definitiv auch ein wichtiger Punkt. Was passiert hinten raus? Grundsätzlich, der Begriff Superfoods hat sich die letzten Jahre sehr, sehr schön in der allgemeinen Ernährung, in der Kommunikation über Ernährung etabliert. Ich esse jetzt Superfoods oder ich nehme jetzt das Superfood, mir geht's super damit. Grundsätzlich ist es so, dass hier, und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden, da können wir zufrieden sein, auf europäischer Ebene mittlerweile sehr klar über bestimmte Claims gesorgt wurde, die Health Claims unter anderem, was denn Lebensmittel gut ausmacht und was man denn auch im Marketing sagen darf, weil diese Claims gab es davor noch nicht und deswegen konnte man auch mit Nährstoffen oder mit Lebensmitteln Sachen behaupten, die fast schon klangen, als könnten sie alles und sind noch super günstig und das war dann es war eine wilde Zeit so gesehen und das ist jetzt deutlich besser reguliert. Was bedeutet denn Superfood? Das sind ja Lebensmittel, die eine sehr hohe Dichte an bestimmten Nährstoffen haben. Jetzt ist es so, dass kein Lebensmittel ein Alleinstellungsmerkmal oder einen alleinigen Anspruch auf einen Nährstoff hat. Es gibt nicht einen Nährstoff, den ich nur über ein Lebensmittel bekomme. Meistens ist ein Lebensmittel ein Package-Deal. Ich habe mehr oder weniger von bestimmten Nährstoffen, die manchmal besser und schlechter sind, sodass ich dann in dem Package begutachten muss, ist das ein Lebensmittel, das ich essen möchte oder nicht. Das Einzige, was da vorne rausfällt, das kann man wirklich klar sagen, sind die sogenannten Transfettsäuren. Die sind nachgewiesenerweise gesundheitsschädlich. Da hat man jetzt gerade von Chips und Pommes gerade so die Rede gehabt. Das kann man ganz klar sagen. Ansonsten ist bei Superfoods oftmals das Marketing besser als das tatsächliche Lebensmittel oder das, was es verspricht, weil wir haben einen Bedarf an Nährstoffen und der ist individuell, aber der ist meistens nicht so komplex, als dass wir das nicht zum Großteil, wir hatten es vorhin angesprochen, zum Großteil zumindest über eine naturbelassene, vielfältige Ernährung abdecken können. Ich muss dafür nicht, weil sonst, wie hätten wir sonst so lange als Spezies überlebt, wenn ich es nur packe mit der japanischen Seealge, wirklich durchs Leben durchzukommen. Oder was für mich persönlich dann auch noch immer mit reinspielt, Chiasamen haben sich die letzten Jahre ja auch super etabliert als Superfood und als das Geheimnis der Südamerikaner und was man nicht noch alles gelesen hat. Chiasamen sind sehr vergleichbar zu unseren heimischen Leinsamen und haben den großen Vorteil, die Leinsamen, dass der Transportweg aus Südamerika nicht geschehen muss. Jetzt ist die Frage der Ökologie also auf einmal auch noch spannend und dann sind die Chiasamen gar nicht mehr so super oder die Algen aus Ostasien auch gar nicht mehr so super. Deswegen da ist die klare Empfehlung, sich da nicht verleiten zu lassen. Auch hier in den nächsten Jahren wird es für den Verbraucher immer leichter, weil immer mehr reguliert wird. Und auch Heidelbeeren sind ein Superfood, auch ein Apfel ist ein Superfood. So kann man es dann vielleicht formulieren. Weil oftmals, wenn man dann hinter das Marketing, hinter die schönen Sprüche und Farben geht, ist es gar nicht so besonders, wie man dann immer vermeintlich meint.
Ich wollte auch gerade sagen, an apple a day keeps the doctor away. Ist ja so ein ganz beliebter Spruch. Also
definitiv.
Der Apfel ist wahrscheinlich so das deutscheste aller Superfoods, was man sich vorstellen kann.
Also mit Apfel, Heidelbeere, Grünkohl, Kartoffel, was man da schon alles gewonnen hat an Nährstoffen, ist unfassbar. Und das wird dann sehr vergessen, weil wir kennen es halt auch, wir sind damit aufgewachsen. Und deswegen ist es vielleicht für uns nicht mehr so spannend, aber nährstofftechnisch, wenn man dahinter schaut, dann ist das alles noch super gut und super valide.
Sehr schön. Du hast vorhin das schon mal kurz angesprochen, was ihr denn eigentlich genau macht bei Löwy. Du bist ja Ernährungsexperte und arbeitest für Löwy. Kannst du uns einmal ganz kurz zusammenfassen, was ihr da genau für ein Konzept verfolgt und wie ihr das macht?
Richtig. Ich bin seit einem guten halben Jahr jetzt bei Löwy, leider nicht von Anfang an, weil sonst hätte ich das damals schon so gelebt, wie die Gründer vor 3 Jahren draufgekommen sind. Das war nämlich aus der Intransparenz, die in der Nahrungsergänzungsmittelbranche geherrscht hat. Wir sind auch hier wieder bei schönen Versprechungen, bunten Farben und auch prallen Körpern, die dann aber Sachen verkaufen, die vielleicht gar nicht so gut funktionieren, wie sie angeben. Und aus dieser Intransparenz heraus haben sich die Gründer dann entschieden, Löwy ins Leben zu rufen, um eben bei Nahrungsergänzung, also einem möglichen Mangel, Hilfe zu leisten. Das passiert über 2 Schritte, so wie wir es aktuell machen. Zum einen nehmen wir über die Bluttestung, das ist ein Heimtest-Blutkit. Man kann es aber genauso gut beispielsweise auch bei seinem Hausarzt oder Sportarzt machen, wenn man da jetzt als Rennradfahrer auch jemand an der Hand hat. Wichtig ist nur, dass die Nährstoffe auch abgefragt werden, die wir benötigen zur Datenverarbeitung. Wenn man da Wege findet, noch mehr Daten zu sammeln, wir freuen uns drüber, wir können die Daten nämlich auch verarbeiten. Das ist das eine, also eine Versorgung wirklich valide über die Bluttestung darzustellen. Und dann der zweite große Datenstrom ist dann der Bedarf. Also Nährstoffe, die ich leider nicht übers Blut testen kann. Calcium hatten wir vorhin kurz angesprochen, da muss es der DEXA-Scan sein. Oder die Elektrolyte können ja Riesenschwankungen unterliegen, wenn ich jetzt gerade, wir kommen gemeinsam von einer 3-Stunden-Fahrt, also dann sind unsere Level an Elektrolyten natürlich im Blut sehr, sehr erniedrigt.
Dann habe ich eher dickes Blut.
Richtig, höchstwahrscheinlich. Sodass man da dann sagen kann, die versuchen wir dann über einen Anamnesebogen so breit wie möglich abzudecken, wo eben auch nochmal Punkte wie Allergien, Intoleranzen, Krankheiten und Medikamente, haben wir jetzt heute auch noch nicht drüber gesprochen, Wechselwirkungen, muss ich denn was beachten, wenn ich einen Blutdruckverdünner nehme, weil ich leicht erhöhten Blutdruck habe? Ja, definitiv. Kalium ist dann ein Nährstoff, bei dem man sehr darauf achten muss. Oder ich habe Probleme mit meiner Darmgesundheit und der Resorption von Nährstoffen. Ist das alles dann Sachen, die sehr, sehr wichtig werden? Wir haben jetzt immer davon geredet, etwas so gut wie möglich zu machen, aber genauso wichtig ist es auch, dass es so sicher wie möglich ist. Und darum kümmern wir uns. Am Ende kommt dann, das ist das Schöne, bei uns nicht mehr die manuelle Arbeit, sondern ein sehr intelligenter Algorithmus, der die Ergebnisse, die wir bekommen von der Versorgung und dem Bedarf, dann mit 15.000 Studien abgleicht und dann Empfehlungen ausgibt. Und die Empfehlungen, das ist dann der letzte Schritt, der auch der Konsequenz geschuldet ist, fassen wir dann in ein Granular zusammen. Sprich, hier sind die Nährstoffe also gebunden an den Ballaststoff, so wie wir das zu Anfang auch besprochen hatten, weil es einfach die bestmöglichste Aufnahmefähigkeit der Nährstoffe bis zur Zelle hin garantiert. Und dann das Schöne und vor allem Wichtige ist, auch wir können natürlich viel erzählen, aber wir bieten eben auch die Testung dann wieder an, nach 3 Monaten oder 6 oder 9, zu sagen, hey, wie sieht's denn jetzt aus nach dem Zeitraum? Haben sich meine Blutwerte verbessert oder nicht? Und dann, und das ist der letzte Punkt, wenn man über Personalisierung spricht, hier stellt sich dann meistens wirklich nach dem zweiten Test, nach dem Retest, die volle Personalisierung erst ein, weil wir können zum Beispiel nicht von außen vermuten, ob jetzt jemand zu einem Bad Absorber bei Vitamin D gehört, zur breiten Masse, die Vitamin D gut und normal aufnehmen, oder zu einem Good Absorber, die Vitamin D vielleicht zu gut aufnehmen. Dafür brauchen wir einen Wert A, einen Wert B, einen Zeitrahmen dazwischen und eine Dosierung, um das dann interpretieren zu können. Und das Schöne ist, selbst wenn sich nach 3 Monaten rausstellen sollte, was selten vorkommt, aber ab und zu, dass jemand Nährstoffe viel zu gut, in Anführungsstrichen, oder viel zu schlecht aufnimmt, dann haben wir es danach herausgefunden und können darauf reagieren und wieder justieren und das Ganze verbessern.
Das heißt quasi, Löwy bietet an, einerseits festzustellen durch einen Bluttest, den man selber zu Hause macht oder beim Arzt, okay, was fehlt? Und dann quasi abzustimmen, okay, das fehlt, brauchst du in der Regel so am Tag, das stellen wir dir hier zusammen. Und dann nach 3 oder 6 Monaten schaut man nochmal, okay, hat es jetzt geklappt? Und wird dann angepasst. Und dann hast du eigentlich so ein bisschen deinen individuellen Mix, der zusammen mit deiner Ernährung dann hoffentlich für das Gesamtpackage sorgt.
Genau. Und da, das hast du super schön gesagt, wir reden hier von Nahrungsergänzungsmittel. Das soll ergänzend zur Ernährung stattfinden, komplementär zum Schlaf, zum Training, zum Mentalen. Den großen Vorteil, den wir bei Nahrungsergänzung haben, gerade über den Weg, den wir anbieten, du kannst dieses Zahnrad sehr, sehr fest drehen und hast eine sehr, sehr gute Kontrolle darüber, weil du sammelst eben Daten durch einen Bluttest, kannst die Entwicklung verfolgen und kannst dann, das ist auch immer ganz wichtig, höchstwahrscheinlich verändert sich bei uns allen im Leben noch was, ob das in 6, 9, 12 Monaten ist, in 3 Jahren, in 5 Jahren. Vielleicht wechselt man nochmal von, vielleicht bin ich in, ich denke nicht, aber wir nehmen das Beispiel jetzt mal, in 3 Jahren ernähre ich mich ketogen oder Carnivore und esse nur noch Fleisch. Oder ich lasse mich jetzt vom Laufsport wegreißen und werde jetzt Muay Thai-Kämpfer. Ziemlich sicher verändert sich dann auch mein Nährstoffbedarf und ziemlich sicher ist es dann wieder sinnvoll, auch erneut zu überprüfen, wie funktioniert denn meine ehemalige Versorgung auf meinen neuen Bedarf und dann wieder anzupassen, falls es da Diskrepanzen gibt.
Auf jeden Fall hast du uns mal eine ganze Fülle von, und unseren Hörern vor allem auch eine Fülle von Informationen gegeben, was man, ja, ich will nicht sagen, was man alles besser machen kann, sondern worauf man mal vielleicht achten könnte und womit man sich vielleicht mal beschäftigen kann, weil wir machen unseren Sport ja gern und wir machen ihn ja auch gerne gut. Also man möchte sich ja schon immer auch ein bisschen verbessern und wir machen ihn auch gerne lang und bis ins hohe Alter. Also das sind, glaube ich, so 2 Punkte, wo die Ernährung ein Teil zwar nur ist, aber ein sehr wichtiger Teil und da lohnt es sich, glaube ich, wenn jeder mal so ein bisschen sich damit beschäftigt.
Ja, und ich würde sogar auch sagen, so, das geht ja auch über den Sport noch hinaus. Also da geht es ja auch um Lebensqualität. Weil was ich mich tatsächlich auch vorhin gefragt habe, ist, ob ein Hobbysportler wie ich, der, sage ich mal, am Tag ganz normal seine 8 Stunden im Büro oder am Schreibtisch verbringt und dann noch Sport macht, ob der nicht eigentlich sogar noch mangelgefährdeter ist als ein Profisportler, der ja am Tag seine 6 Stunden Training hat und dann die Füße hochlegt und keine, also klar muss der auch irgendwie wahrscheinlich mal seine Mutter anrufen, aber überschaubarere Verpflichtungen vielleicht auch hat.
Ja, super. Also das wäre eine Frage für ein Studiendesign tatsächlich. Okay. Wäre super spannend zu beobachten, wer hat einen höheren Verbrauch an Mikronährstoffen, wenn du dich wirklich, du bräuchtest dann repräsentative Mengen von Sportlern, die im Breitensport mit einem ähnlichen Pensum und einem Leistungssport arbeiten. Was man natürlich nie vergessen kann, ein Leistungssportler ist, da hängt auch irgendwo dann der Lebensunterhalt dran. Also wenn du jetzt heute sagst, heute doch keine Lust zu fahren, regnet ein bisschen oder ich spüre die Beine noch von vorgestern, da kann der Profisportler nur sagen, in 6 Wochen ist Wettkampf, wenn ich den nicht gewinne, springt mein Sponsor ab. Also da ist vielleicht auch die psychische Belastung wieder ein Stückchen mit drin. Aber total, also es ist, und das ist das Schöne, es ist so individuell, dass man da eben auf jeden Fall drauf achten muss. Was ich auf jeden Fall gerne noch kurz drauf eingehen würde, weil du das Wort gesagt hast und das finde ich so spannend und ich bin gerade privat erst dabei, mich da einzulesen. Aber Lebensqualität ist ja das, nach dem wir alle streben. Klar, wir wollen alle so lang wie möglich leben, aber ich glaube, wir stellen uns das vor allem so vor, dass wir so lang wie möglich, so gut wie möglich leben können. Weil wenn ich dir jetzt sage, du wirst 150, verbringst die letzten 60 Jahre aber im Krankenhaus gerade so am Durchkommen, klingt jetzt nicht nach einer schönen Zeit, klingt zwar nach einer langen Zeit, aber ich weiß nicht, ob ich da dann mit 110 oder 120 noch Lust hätte, 30 Jahre darauf zu warten, dass es vorbei ist. Deswegen ist die Lebensdauer, über die wir ja oft sprechen, so in der Gesellschaft, diese 78 Jahre bei den Männern und 82 bei den Frauen und dann natürlich soziodemografische Unterschiede nochmal, ist das eine, aber qualitativ hochwertige Lebensjahre, das ist das, nach dem wir streben. Und genau da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das wir vorhin alles angesprochen hatten. Also wenn man das quasi runterbricht, alle Hebel, die wir haben über Ernährung, Mikronährstoffe, Sport, mentale Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sind die Hebel, die wir setzen können, um die qualitativ hochwertigen Lebensjahre so lang wie möglich nach hinten raus zu zögern. Das war auch so lang wie möglich. Ich glaube, das ist das gute Schlusswort. Fahrrad fahren können.
Ich wollte gerade sagen, so lang wie möglich Rennrad fahren. Das wäre für mich so meine Lebenserwartung.
Richtig.
Ich wollte gerade sagen, Erik, es gibt ja auch immer noch Ehrenräder, also wenn es mal mit den Beinen nicht mehr so gut klappt. Hauptsache der Rücken hält noch durch, weil die Beine können wir ganz gut unterstützen, aber beim Rücken, da wird es, glaube ich, schwierig. Okay, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Robin. Das war wirklich eine Stunde voller spannender Infos und ich glaube viel auch, worüber man hinterher noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Danke, Erik, auch für dein Dasein. Ich danke natürlich auch allen da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr quasi Fragen zu dem Thema habt oder Ideen für andere Folgen oder Lob oder Kritik, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@roadbike.de oder ihr könnt uns auch auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter oder Instagram schreiben. Da sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs, da findet ihr uns. Oder ihr wollt uns gar nicht schreiben, aber ihr wollt noch mehr über das Thema Rennrad erfahren, dann würde ich euch doch ans Herz legen, die Roadbike, das Heft, mal am Kiosk zu kaufen oder ganz einfach zu abonnieren. Dann kommt das Heft nämlich zu euch nach Hause. Das ist ein super Deal. Da findet ihr alle Infos unter roadbike.de/abo. Und ja, auf roadbike.de, da gibt es natürlich auch noch jede Menge Infos, auch über Ernährung oder über Training oder über die neuesten Rennräder und das neueste Zubehör und Test und so weiter. Also eine Fülle von Informationen. Ich sage jetzt nochmal danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.